Schlag mit mir den Psalm 51 auf. Psalm 51. Ich habe über einige Verse aus diesem Psalm jetzt in der letzten Zeit dreimal gesprochen und möchte heute das letzte Mal darüber sprechen unter der Überschrift Das annehmbare Opfer. Das fasst diese vier Predigten und auch den Psalmvers zusammen. Lasst uns die Verse 17 bis 19 aus diesem Psalm 51 lesen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Hier spricht David von dem annehmbaren Opfer. Nun, die Opfer Gottes, wenn wir die Bibel lesen, in unterschiedlichen Zeiten hat Gott unterschiedliche Opfer äußerlich verlangt für den Gottesdienst. In der Zeit Davids gab es einen Tempel, es wurden Opfer, Tieropfer in einem Tempel dargebracht oder in der Stiftshütte oder vor der Bundeslade. Der Tempel wurde später durch seinen Sohn Salomo gebaut. Aber es wurden Tieropfer dargebracht nach der Verordnung Gottes. Und doch sagt Gott hier durch den Mund Davids, des Propheten, du hast keine Lust an Schlachtopfer. Brandopfer gefällt dir nicht. Aber es gibt Opfer, an denen Gott alle Zeit immer sein Wohlgefallen hatte. Und diese Opfer beschreibt David in Vers 19. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Dieses Opfer eines zerbrochenen und zerschlagenen Herzens, das ist immer annehmbar vor Gott. Ich möchte das letzte Mal heute darüber sprechen. Wer das noch weiter vertiefen möchte, kann zu John Bunyan gehen. Er hat ein kleines Büchlein darüber geschrieben, aus dem ich auch einiges genommen habe für diese Predigten. John Bunyan, The Acceptable Sacrifice, eben das annehmbare Opfer. Soweit ich weiß, gibt es das nicht in Deutsch. Aber man kann dieses Buch lesen, um das weiter zu vertiefen. Und ich habe versucht zu zeigen, dass dieses Opfer eines zerbrochenen Geistes, eines zerschlagenen Herzens vor Gott kostbarer ist als alle Opfer, die äußerlich sind. Kostbarer als Himmel und Erde. Kostbarer als irgendetwas, was wir auf der Erde im sichtbaren oder unsichtbaren Bereich finden möchten. Und dass Gott für den Heiland einen besonderen Auftrag hat für ein solch zerbrochenes Herz. Wir haben auch schon gehört, wie ein unzerbrochenes Herz aussieht. Das Wesen eines Menschen ohne Gott, könnte man mit heutigen Worten sagen. Ein unzerbrochenes Herz ist tatsächlich ein Mensch ohne Gott. Wie dieses Herz verhärtet ist, wie es verfinstert und verblendet ist. Wir haben gerade in der Schriftlesung in Jesaja 44 gelesen, wie verblendet ein solcher Mensch ist. Er nimmt einen Holzklotz, er nimmt die Hälfte dieses Holzes, um sich warm zu machen, ein Feuer zu machen, um was zu kochen. Die andere Hälfte nimmt, um einen Gott daraus zu machen. Nun, heute die aufgeklärten Menschen machen das anders, etwas vornehmer, aber sie machen sich ihre Götter in der gleichen Unvernunft, in der gleichen Verblendung. Ein unzerbrochenes Herz, es sind auch Nichtigkeiten. Es ist ein geteiltes Herz und es ist vor allem auch ein stolzes Herz. Es widersteht Gott und glaubt, bei ihm ist die Quelle aller Erkenntnis. Er sei weiser als er selbst. Und ich habe darüber gesprochen, wie Gott ein Herz zerbricht. Gott hat ein Mittel, um ein Herz zu zerbrechen, und das ist das Wort Gottes. Der Prophet Jeremia sagt, das Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und ein unzerbrochenes Herz, es ist ein Herz aus Stein. Zacharia sagt, ein Herz, das härter ist als Diamant. Aber Gott hat ein Mittel, um dieses Herz zu zerschmeißen und zu zerbrechen. Es ist das Wort Gottes. Es ist die Predigt des Evangeliums. Und daran glauben wir fest. Kein anderes Mittel. Kein anderes Mittel, das in den heutigen Gemeinden verwendet wird, wo viele Gemeinden auch gerade jetzt danach streben, nach neuen Mitteln, neuen Methoden, um Menschen in die Gemeinde hereinzuholen. Ein Mittel hat Gott gegeben. Das ist die Predigt des Evangeliums, die Torheit des Kreuzes. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, damit Menschen errettet werden, damit ihr Herz zerbrochen, ja, damit ihr Herz aus Stein weggenommen wird und sie ein Herz aus Fleisch bekommen, das wahrhaft gefallen hat an den Dingen Gottes. Ein zerbrochenes Herz. Das Thema, das ich heute gewählt habe, ist das zerbrochene Herz bewahren. Das zerbrochene Herz bewahren. Damit spreche ich zu solchen, denen Gott wahrhaftig in seiner Gnade ein zerbrochenes Herz gegeben hat. Zu solchen, die wahrhaftig im eigentlichen Sinn Christen sind. Nun, es sind immer einige unter uns, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Für solche wird vieles auch zwischen den Zeilen klar sein, aber vor allem der Schwerpunkt richtet sich an solche, denen Gott wirklich Gnade gegeben hat, sie zu erretten durch den Glauben an Jesus. Und wenn Gott dein Herz zerbrochen hat, dann musst du dich fragen, wie kann ich das bewahren, diesen kostbaren Zustand? Hat er dich dahin gebracht, dass du an dir selbst verzweifelt hast und dass du allein auf den Herrn Jesus Christus hoffst? Und hast du durch Gottes Wirken ein Herz, das oft unter der eigenen Sünde und Schwachheit leidet? Und bist du einer von den Seelen, die schnell traurig über sich selbst sind, wenn sie merken, dass sie jemand anders verletzt haben oder dass sie es versäumt haben, jemandem zu helfen, in der Not beizustehen? Oder wenn jemand sie auf eine Sünde oder einen Fehler aufmerksam macht, dass sie schnell traurig sind darüber? Bist du jemand, der dann sofort im Stillen, unmerklich für die anderen, im Stillen zum Herrn um Vergebung und um Hilfe und um Rettung bittet? Das ist Ausdruck eines zerbrochenen Herzens. Und wenn unser gnädiger Herr dir ein solches zerschlagenes Herz geschenkt hat, dann sei eifrig, das zu bewahren, in der Demut vor dem Herrn. In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Mehr als dein Geld, mehr als dein Haus, mehr als dein Auto, mehr als deine Familie. Mehr als alles. Denn von dem Herzen, da entspringt die Quelle des Lebens. Nun zuerst drei Warnungen. Drei Warnungen, um unser zerbrochenes Herz zu bewahren. Die erste Warnung: Hüte dich vor Lauheit. Eine große Gefahr für Christen. Ist das nicht, was wir bei anderen oft beklagen? Nun, wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Hüte dich vor Lauheit. Es gibt Dinge und Aktivitäten, die den Geist Gottes dämpfen. Dämpft nicht den Geist Gottes, warnt uns Paulus. Werdet nicht lau. Wenn du eine Predigt gehört hast, die dich getroffen hat, dann kannst du die Wirkung dieser Predigt entweder verstärken oder dämpfen. Du kannst ihre Wirkung verstärken, indem du darüber still bist und darüber betest, indem du mit anderen darüber sprichst, sodass es zum gegenseitigen Nutzen ist, indem du mit Hilfe deiner Notizen noch einmal die wichtigsten Punkte der Predigt dir hinterher vergegenwärtigst und im Gebet vertiefst, dass Gott sie auf dein Herz und dein Leben anwendet. So kannst du die Wirkung einer Predigt verstärken und dadurch dein Herz warm und brennend für den Herrn erhalten. Aber du kannst ihre Wirkung auch schwächen und dämpfen. Du kannst gleich nach der Predigt über alles Mögliche reden, über Belanglosigkeiten, über alles Mögliche, nur nicht über die Predigt. Du kannst dich ablenken mit Musik und Hobbys und Filmen und was unsere Unterhaltungsindustrie alles zu bieten hat, um uns zu unterhalten, um uns abzulenken, um uns die Zeit zu vertreiben, damit wir ja nicht konzentriert sind auf das Wort Gottes, auf die Heiligung und unsere Zeit nutzen zum Segen für unsere Nächsten und zur Ehre Gottes. Wie oft schwächen wir den Eindruck des Wortes Gottes auf unser Herz durch unbedachtes und albernes Reden. Wir brauchen die Ermahnung des Apostels. Epheser 5 spricht Paulus darüber. 5, Vers 3 und 4. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt, auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen. Stattdessen aber Danksagung. Es gibt einen geheiligten Humor Und wir wollen nicht steif miteinander umgehen, aber wir müssen uns warnen vor albernem Geschwätz und Witzelei, die sich Heiligen nicht geziemen. Stattdessen aber Danksagung. Der Geist Gottes redet leise zu uns. Hör gut zu. Wenn du nicht brennend im Geist bist, sondern lau, dann hörst du vieles nicht, was der Geist Gottes gerade für dich in der Predigt zu sagen hat. Und das Wort Gottes geht leicht verloren, weil wir lau sind. Dann nimmt der Teufel den guten Samen vom Weg weg. Oder der Same geht auf unserem harten Grund unseres Herzens nicht auf. Hüte dich vor Lauheit. Sei brennend im Geist, bete dafür. Durch Gottes Gnade hast du ein zerbrochenes Herz erhalten und so kannst du Gottes Reden hören. Du kannst in der Predigt, beim Bibellesen, Gott zu dir sprechen hören. Und jetzt hüte dich vor Lauheit durch unbedachtes Reden, durch Belanglosigkeiten, durch Albernheit, damit du dadurch nicht das Reden Gottes übertönst. Ein zerbrochenes Herz braucht Zeiten der Stille. Und das ist besonders wichtig und nicht leicht für uns in einer Welt, in der wir leben, besonders hier in Deutschland, wo so viel Hektik, so viel Lärm da ist, wo es so schwer ist, einen Ort zu finden, wo einfach Stille ist und sich Zeit zu nehmen, einfach für die Stille vor Gott, damit sein Wort in uns wachsen kann, damit wir darüber nachdenken und darüber beten. Aber das sind Dinge, die wir tun müssen, damit wir nicht lau werden. Es ist leicht, lau zu werden in einer Welt des Lärms und der Hektik. Hüte dich vor Lauheit, um dein Wort im Zerbruch zu bewahren. Eine zweite Warnung. Hüte dich vor schlechter Gesellschaft. Hat Gott in seiner Gnade dein Herz zerbrochen? Hat er dir die Augen dafür geöffnet, wie kostbar die Gemeinschaft mit dem Heiland Jesus Christus ist? Und wie kostbar auch die Gemeinschaft der Heiligen ist? Wie wunderbar das ist, ein Teil des Leibes Jesu zu sein. Hat er dich herausgenommen aus diesem Strom der Heillosigkeit, von dem breiten Weg, der hinabführt ins Verderben? Hat er dir ein zerbrochenes Herz gegeben, um dich vor all dem zu erretten? Dir die Augen geöffnet dafür, wie eitel die Welt ist und wie die ganze Welt im Argen liegt? Dann fall nicht zurück, indem du dich weiterhin in schlechter Gesellschaft aufhältst. Auch hier warnt uns Paulus, 1. Korinther 15, Vers 53, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Manche haben sich geirrt. Manche gutmeinenden Christen haben sich geirrt und wenn es um Evangelisation ging, sind sie zu weit gegangen. Einfach überall nur da sich aufzuhalten, wo die Gottlosen sich aufhalten. Überall an diese Orte zu gehen, wo sie den ganzen Tag sind und all das mitzumachen, was sie die ganze Zeit machen. Irrt euch nicht, sagt Paulus. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Es ist ein tödlicher Irrtum zu glauben, man könne mit Heuchlern und Ehebrechern Gemeinschaft pflegen und dabei sein Herz rein erhalten. Sprüche 13, Vers 20. Wer mit Weisen umgeht, wird weise, aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Hüte dich vor schlechter Gesellschaft. Bewahre ein zerbrochenes Herz. Lass dich nicht mit Toren ein. Wenn du weise werden möchtest, dann meide den Umgang mit Toren. Wenn du in der Gottesfurcht wachsen möchtest, dann meide den Umgang mit Gottlosen. Wenn du zunehmen möchtest in Heiligkeit, dann ziehe die Gemeinschaft mit Heiligen, der mit den Unheiligen vor. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Natürlich geht es nicht darum, dass wir nicht mit nichtchristlichen Arbeitskollegen reden dürfen. Oder dass wir nicht unsere nichtchristlichen Nachbarn zu einer Tasse Kaffee oder Tee einladen dürfen. Oder dass wir nicht mit nichtchristlichen Mitschülern ein Referat zusammen machen können. All diese Dinge, die natürlich sind, die unter die Überschrift fallen, ja, Christus hat uns in diese Welt gestellt, auch wenn wir nicht von dieser Welt sind. All diese Dinge müssen wir natürlich tun, bis ans Ende der Tage, auch um Zeugnis zu sein und das Evangelium weiterzubringen. Aber es geht darum, dass wir uns nicht mit ihnen einlassen, so wie es zum Beispiel in Psalm 1 beschrieben ist. Dass wir nicht ihrem Rat folgen. Wo holst du dir Rat? Beim Gottlosen oder bei den Geschwistern? Dass wir ihren Weg nicht betreten, wenn sie krumme Wege gehen, Wege der Unreinheit gehen. Dass wir nicht in ihrem Kreis sitzen, im Kreis der Spötter. Dass wir nicht mitmachen bei ihren faulen Witzen. Dass wir nicht lachen über ihre unreinen Witze. Dass wir einfach nicht da sind, wo wir nicht hingehören. Sie dürfen nicht zu dem innersten Kreis unserer Freunde und Vertrauten gehören. Sie sind nicht unsere Ratgeber. Wir machen mit ihren unreinen Witzen nicht mit und wir nehmen ihre Worte nicht in unseren Mund. Das bedeutet, sich vor schlechter Gesellschaft hüten. Wir müssen unser Herz bewahren und das können wir nur, wenn wir uns vor schlechter Gesellschaft hüten. Gemeinschaft mit Gottlosen zu haben, in dem Sinne von Gemeinschaft. Eine dritte Warnung. Hüte dich vor dem schlechten Vorbild gottesfürchtiger Männer. Hüte dich vor dem schlechten Vorbild gottesfürchtiger Männer. Auch hier ist ein Fallstrick. Mancher, der dem Herrn treu nachfolgen wollte, ist vom guten Weg abgekommen, weil er durch das schlechte Beispiel eines gottesfürchtigen Menschen zu Fall kam. Wenn wir ein zerbrochenes Herz haben, dann nehmen wir uns nicht Sünder oder Gottlose zum Vorbild. Wir nehmen uns Gottesmänner zum Vorbild. Leute, die in der Gemeinde Jesu einen Namen haben für ein geheiligtes Leben. Solche, die das Wort Gottes predigen mit Vollmacht. Solche, die geheiligte Familien haben, die nehmen wir uns zum Vorbild. Und so ist das auch richtig. Aber wenn dann ein solcher Mann in Sünde fällt, dann stehen wir in der Versuchung, alles über Bord zu werfen, zynisch zu werden und selbst zu sündigen. Also wenn selbst der in Sünde fällt, was ist dann noch dran am Christentum? Oder wo soll ein normaler Christ wie ich dann noch der Sünde widerstehen? Petrus ist in diese Falle gefallen. Er war ein Mann Gottes und im Galaterbrief lesen wir diese Stelle, wir haben das schon öfter getan, aber sie ist immer wieder zur Warnung da, Galater Kapitel 2, wo Paulus schreibt, bevor einige von Jakobus kamen, hatte Petrus mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei fortgerissen wurde. Und das ist, was ich meine. Barnabas wurde mit fortgerissen. Barnabas hatte ein Vorbild. Hier ist der große Apostel Petrus. Ein geheiligter Mann, der dem Herrn treu nachgefolgt ist. Den der Herr gebraucht hat in der Pfingstpredigt. Tausende Leute zum Glauben gekommen. Eine Säule in der Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde Jesu. Und der tut jetzt etwas, wo Paulus sagt, das ist Heuchelei. Erst isst du mit denen und sobald die Juden kommen, dann isst du nicht mehr mit den Heiden. Und Barnabas macht das mit. Und er wird mit fortgerissen. Nun, wenn Barnabas durch das schlechte Vorbild des Petrus zur Heuchelei verführt werden konnte, dann stehen auch wir in der Gefahr, durch das schlechte Vorbild eines gottesfürchtigen Mannes mit fortgerissen zu werden. Und darum spreche ich diese Warnung aus, hüte dich davor. Gottesfürchtige Männer sollen Vorbilder sein. Niemand mehr als die Ältesten in der Gemeinde sollen Vorbilder sein, sodass man sich an ihnen orientieren kann. Aber am Ende sind sie doch Sünder. Es kam mehrmals vor, dass ich von Pastoren aus meinem Bekanntenkreis gehört habe, wie sie in schlimme Sünde gefallen sind. Und es war jedes Mal für mich sehr erschütternd. Und es ging mir so tief nach innen, wo wirklich die Frage ist, ja, was machst du denn jetzt? Wie viel ist denn wirklich dran? Die haben das Evangelium gepredigt in einer Weise, wo man nur staunend davor stehen kann und den Herrn loben kann. Und dann höre ich, der ist in Ehebruch gefallen. Und tatsächlich, dann weiß man im Nachhinein, er stand auf der Kanzel, hat das Evangelium gepredigt und Heiligung gepredigt und gleichzeitig den Tag davor war er bei der Hure. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein das durcheinander bringt? Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Tragik das ist für die Gemeinde, wo ein solcher Mann Pastor ist, seit vielen Jahren war, gedient hat auf Konferenzen und überall und dann fällt er in solche Sünde. Was macht man denn jetzt? Und mancher hat dann enttäuscht der Gemeinde den Rücken gekehrt und das kann man verstehen. Da ist ein Mann, der hat das Wort Gottes gepredigt, man hat ihn für einen geheiligten Gottesmann gehalten und jetzt kommt zutage, dass er in solcher skandalösen Sünde lebt. Was macht man dann? Man muss sich in Acht nehmen, dass man nicht von dem schlechten Vorbild mit fortgerissen wird. Bau deinen Glauben nicht auf gottesfürchtigen Männern oder auf ihrem Glauben auf. Das ist nicht der Fels. Es gibt einen Fels, auf dem wir stehen. Das ist der Herr Jesus Christus. Es gibt einen, der wirklich vollkommen und heilig ist und unfehlbar. Es gibt einen, an dem wir feststehen können inmitten der Brandung. Das ist der Herr Jesus. Und ich muss das sagen, auch für unsere Gäste, das hier ist keine vollkommene Gemeinde. Wir sind erlöste Sünder. Ja, wir sind erlöst, aber wir sind Sünder. Und auch jetzt, mit großem Schmerz müssen wir das immer wieder bekennen. Wir fallen immer wieder in Sünde. Und am schmerzlichsten ist das vielleicht uns Ältesten, uns Pastoren bewusst, weil es uns klar ist, wir sollen Vorbilder sein. Und weil wir vor dem Herrn Rechenschaft geben werden für die Seelen und für das, was wir tun. Und weil es darum doppelt und dreifach schlimm ist, wenn einer von uns sündigt, sodass es ein Anstoß zur Sünde für andere werden kann. Aber am Ende müssen wir bekennen, wir sind Sünder. Was sollst du denken? Was sollst du tun, wenn eines Tages, wenn du merkst, dass einer der Pastoren oder der anderen vorbildlichen Christen, die du kennst, in dieser oder anderen Gemeinden, doch in Sünde gefallen ist? Willst du dich dann enttäuscht abwenden? Willst du dir dann eine Gemeinde suchen, wo die Leute das Wort Gottes nicht nur im Mund führen, sondern auch danach leben? Es ist schmerzlich, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, aber es ist so, die Besten unter uns sind Sünder. Und das bedeutet, dass die anderen immer mal wieder enttäuscht werden. Wir können unser Herz nur bewahren, wenn wir allein unseren Glauben auf Jesus Christus, auf seine Vollkommenheit gründen. Wenn wir allein auf diesem Fels gegründet sind, alles andere ist Sand. Und unser Gebäude wird einfallen. Und so ist uns Petrus und Barnabas in Galater 2 eine Warnung, lass dich nicht mit fortreißen, bewahre dein Herz. Bedenke, dass der treueste Christ auf Erden immer noch die Sünde in sich trägt und sündigen kann. Und das heißt nicht, dass du in dieser Sünde seinem Vorbild folgen sollst oder darfst. Das heißt nicht mal, dass du ihn nicht weiter als Vorbild haben sollst, wenn er seine Sünde bekennt und Buße tut und weiter dem Herrn dient. Aber es heißt, schau hin auf Jesus. Bau dein Leben, dein Glauben, deine Treue allein auf diesen Felsen. Nur noch drei Warnungen, vier Anweisungen. Drei Warnungen haben wir gehört, um ein zerbrochenes Herz zu bewahren. Vier Anweisungen oder vier Hilfestellungen, die uns helfen sollen, ein zerbrochenes Herz zu bewahren. Vier Anweisungen, die uns helfen sollen, stark zu sein in der Gnade, die Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Was sollen wir denn nun tun? Ein erster Hinweis. Ringe darum, eine tiefe Erkenntnis Gottes in deinem Herzen warm zu halten. Ringe darum, eine tiefe Erkenntnis Gottes in deinem Herzen warm zu halten. Hat Gott dir diese Erkenntnis geschenkt? Dann leb nicht weiter, als sei es nichts wert. Halte diese Erkenntnis warm, indem du die Mittel der Gnade gebrauchst, die Gott dazu gegeben hat. Eine tiefe Erkenntnis der wunderbaren und heiligen Eigenschaften Gottes, ja seiner selbst. Eine Erkenntnis seiner Allwissenheit. Gott kennt all meine Handlungen. Er hört all meine Worte. Er weiß all meine Gedanken. Er versteht all meine Gefühle. Nichts kann vor Gott verborgen sein. Gott ist allwissend. Sprüche 15, Vers 3. Die Augen des Herrn sind an jedem Ort und schauen aus auf Böse und auf Gute. Die Augen des Herrn sind an jedem Ort. Er weiß alles. Und diese Erkenntnis der Allwissenheit Gottes sollen wir beständig gegenwärtig in unserem Herzen verwurzeln, damit wir nicht irgendwo hingehen und meinen, keiner sieht's. Das kann ich. Das kann ich mitnehmen. Das kann ich tun. Oder da an meinem Arbeitsplatz. Keiner von meiner Gemeinde weit und breit. Da kann ich mal diese Vokabeln sagen. Da kann ich mich mal so verhalten. Oder da allein in meinem Zimmer vor dem Computer. Da kann ich mal bestimmte Mausklicks machen. Keiner sieht's. Gott hat's gesehen. Vergiss nicht, Gott ist allwissend. Es hilft dir im Kampf gegen die Sünde. Die Erkenntnis der Allwissenheit Gottes muss ständig neu genährt und gemehrt werden, damit sie in deinem Herzen warm bleibt und das Herz im Zerbruch bleibt. Es schützt dich. Es hilft dir. Es hält das Herz im Zerbruch. Er weiß um alle deine Gedanken. Wie vieles hast du zu bekennen? Aber auch eine Erkenntnis, eine tiefe Erkenntnis seiner Allmacht. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Und es kommt der Tag, wo all das untergehen wird. Durch seine Allmacht. Jetzt trägt er es noch und erhält diese Welt. Und niemand geht über diese Erde und kein Tier überlebt auch nur einen Augenblick ohne die Macht Gottes, die das trägt und erhält. Hebräer 1, Vers 10. Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Kleid und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Gott ist ewig und er ist allmächtig. Alles ist in seiner Hand. Und auch das, diese Eigenschaft Gottes muss ich immer warm in meinem Herzen halten. Er tut alles, was ihm gefällt. Und das wird mein Gebet, wird meinem Gebet Kraft und Zuversicht verleihen. Wenn ich mir immer bewusst bin, Gott, er hält alles und er tut alles, was ihm gefällt, zu seiner Ehre. Ich kann von ihm erbitten, was nach seinem Willen ist und es wird mit Sicherheit geschehen. Nichts ist, was ihn hindern kann. Eine tiefe Erkenntnis der Allmacht Gottes. Eine tiefe Erkenntnis seiner Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit ist so gewaltig, dass sein eigener Sohn im Feuer dieser Gerechtigkeit verzehrt werden musste, damit du und ich errettet werden konnten. Hebräer 12, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Eine Gerechtigkeit, die keine Kompromisse kennt. Und diese Erkenntnis muss auch tief in meinem Herzen verwurzelt sein, damit es im rechten Zerbruch bleibt und nicht mit Sünde spielt. Und damit ich nicht in der Versuchung falle, Kompromisse zu machen und zu sagen, ach, das war nicht so schlimm. Ja, es war so schlimm. Was machen wir denn jetzt? Wir suchen Vergebung. Eine tiefe Erkenntnis seiner Gerechtigkeit. Eine tiefe Erkenntnis seiner Treue. Er wird all seine Verheißungen erfüllen, bis ins letzte Detail. Matthäus 5, Vers 18 spricht unser Herr. Wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jede Verheißung, die der Herr uns gegeben hat, wird bis ins Letzte erfüllt. Aber auch jede Drohung, die der Herr über die Gottlosigkeit der Menschen ausgesprochen hat, wird bis zum Letzten erfüllt. Und diese tiefe Erkenntnis Gottes, seiner Allwissenheit, seiner Allmacht, seiner Gerechtigkeit, seiner Treue und all seiner heiligen Eigenschaften muss in unserem Herzen warm erhalten werden, damit es in diesem Zustand des Zerbruches vor Gott bleibt. Und darum müssen wir ringen, Tag für Tag, indem wir täglich diese Erkenntnis Gottes mehren, im Gebet, im Studieren seines Wortes, im Pflegen der Gemeinschaft der Heiligen sind die Mittel, die Gott gegeben hat, um unser Herz zu bewahren. Gemeinschaft der Heiligen. Ein zweiter Hinweis, was wir tun können, um unser Herz zu bewahren. Ringe darum, eine tiefe Erkenntnis deiner Sünde in deinem Herzen aufrechtzuerhalten. Eine tiefe Erkenntnis deiner Sünde im Herzen aufrechtzuerhalten. Und warum? Wie fing das an? Wodurch hat er dein Herz zerbrochen? Durch die Sündenerkenntnis. Wodurch kommt ein Mensch zum Glauben an Jesus? Zuerst muss er erkennen, dass er ein Sünder ist und was das bedeutet vor dem gerechten, allmächtigen, heiligen Gott. Und nun lebe ein Leben, indem du darum ringst, die tiefe Erkenntnis deiner Sünde in deinem Herzen zu bewahren. Wenn wir die Schrift lesen, sehen wir, wie viele Beispiele gibt es von diesem verderblichen Einfluss der Sünde. Was hat die Sünde seit Beginn der Welt zustande gebracht? Die Sünde hat aus einem Engel einen Teufel gemacht. Und ihn so aus dem Himmel in die Hölle gebracht. Die Sünde hat aus einem sündlosen Adam einen verlorenen Sünder gemacht. Und mit einem Schlag seine ganze Nachkommenschaft verdorben und aus dem Paradies verbannt. Die Sünde war die Ursache dafür, dass Gott das Gericht der Sintflut über die ganze Welt brachte. Wegen der Sünde kam Feuer und Schwefel vom Himmel über Sodom und Gomorra. Die Sünde war es, die das Blut Christi erforderte, um uns zu erretten. Die Sünde ist es, die alle, die nicht an Jesus glauben, für immer und ewig des Himmels beraubt und sie für immer und ewig in das Meer von Flammen und Schmerzen der Hölle verdammt. Das ist die Sünde. Das ist Wirkung der Sünde. Und denke daran, wie Christus immer und immer wieder daran erinnert, wie groß der Schrecken dieser Hölle ist, der Lohn der Sünde ist. Er betont immer wieder, dass dieser Schmerz und diese Hölle kein Ende hat. Keine zweite Chance. Matthäus 9, Vers 43 spricht Jesus, und wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, wirf's weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wie eindringlich Jesus den Schrecken der Hölle verkündigt. Wie ernst er das macht, dass wir nur nicht sündigen, weder mit Augen, noch mit Ohren, noch mit Händen, noch mit irgendeinem Teil unseres Leibes oder unserer Gedanken. Hüte dich davor. Das ist, was Menschen in die Hölle bringt. Und darum ringe darum, eine tiefe Erkenntnis deiner Sünde im Herzen zu bewahren, damit sie dich immer weiter hintreibt zu Jesus, dem Erlöser. Aus der Vergebung zu leben, das ist nicht einfach nur ein Tagesordnungspunkt in unserem Gottesdienst, wenn wir jedes Mal einen Teil haben, wo wir das Gesetz lesen. In irgendeiner Weise das Gesetz, so wie heute die 10 Gebote aus 5. Mose 5. Damit es uns diese Erkenntnis der Sünde warm im Herzen immer wieder vor Augen stellt. Damit wir uns bewusst sind, warum wir einen Heiland brauchen. Wir haben uns nicht einmal bekehrt und damit ist alles schön und gut und bräuchten wir keine Vergebung mehr weiterhin. Wir sündigen jeden Tag vielfältig. Wir brauchen Jesus jeden Augenblick unseres Lebens. Und das wird uns nur klar, wenn wir immer weiter diese tiefe Erkenntnis unserer eigenen Sünde warm im Herzen bewahren. Das ist ein zerbrochenes Herz. Das ist ein zerschlagener Geist. Das ist es, was uns hintreibt zu dem Erlöser Jesus Christus. Und das ist es, was uns Jesus kostbar macht. Tag für Tag, Stunde für Stunde. Eine dritte Anweisung. Ringe darum, die Wirklichkeit des Todes und des kommenden Gerichts in deinem Herzen gegenwärtig zu halten. Das hängt mit dem eben Gesagten zusammen. Die Wirklichkeit des Todes und des kommenden Gerichtes. Denn das ist es doch, was wir instinktiv möglichst weit weg von uns schieben und verdrängen. Dafür ist doch die Unterhaltungsindustrie da, damit wir ja nicht daran denken, dass wir doch einmal sterben müssen. Und danach das Gericht. Immer nur weiter Ablenkung, immer Zeit vertreiben, nur ja nicht an den Tod denken. Aber die Bibel sagt das Gegenteil. Durch Mose in Psalm 90, Vers 12. Lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ein weises Herz. Sein zerbrochenes Herz. Es ist Torheit, die Wirklichkeit des Todes zu verdrängen, wie es in der Welt gemacht wird. Und es ist Weisheit, sich allezeit bewusst zu machen, dass man einmal sterben muss. Denn es gibt nichts Sichereres auf dieser Welt als den Tod. Unsere Zeit ist in Gottes Händen. Und mit all deiner Macht und meiner Macht gelingt es keinem von uns, unsere Zeit auch nur eine Haaresbreite hinzuzufügen. Du musst einmal sterben. Einmal. Und wenn du dieses eine Mal nicht gut stirbst, hast du keine Chance, es ein zweites Mal besser zu machen. Hebräer 9, Vers 27. Wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Einmal wirst du von hier abberufen und dann musst du vor deinem Schöpfer erscheinen. Halte diese Wirklichkeit in deinem Herzen gegenwärtig. Das wird deinem Leben eine große Ernsthaftigkeit geben. Und du wirst davor bewahrt werden, bei all den Albernheiten mitzumachen, nach all den Eitelkeiten zu verlangen, die die Welt uns anbietet, dich in all den Zeitvertreiben zu verlieren, wie es die Welt tut, anstatt ein Leben zu leben, das eine gute Vorbereitung für den Tag deines Todes ist. Ein zerbrochenes Herz ist ein ernstes Herz. Es wird dein Herz im Zerbruch halten, wenn du in aller Ernsthaftigkeit und Weisheit lernst, deine Tage zu zählen. Einmal wirst du sterben. Danach kommt der große Tag, an dem sich Christus auf den großen Thron setzen wird und aller Weltenden werden vor ihm erscheinen. Der Himmel und die Erde werden in einer furchtbaren Feuerflamme vergehen. Alle Toten werden aufstehen. Der Herr wird die Schafe von den Böcken scheiden. Die Bücher werden aufgetan, die Zeugen vorgeführt. Und jeder Mensch wird gerichtet werden nach den Werken, die er vollbracht hat. Und nur diejenigen, die im Buch des Lebens gefunden sind, nur diejenigen, die den Namen des Lammes haben, nur sie werden errettet werden. Es werden die Pforten des Himmels offen stehen für die Erlösten des Herrn, aber die Pforten der Hölle werden sich auftun, um für immer die zu verschlingen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam gewesen sind. Bedenke oft diese Dinge. Das wird dein Herz zerbrechen. Ein zerbrochenes Herz ist ein Herz, das in sich keine Fähigkeit findet, der Hölle zu entfliehen und den Himmel zu gewinnen. Ein Herz, das allein auf Jesus vertraut und alle Zeit zu ihm um Errettung fleht. Darum ringe darum, die Gewissheit des Todes und den Schrecken des Tages des Gerichtes in deinem Herzen zu bewahren. Das wird dein Herz im Zerbruch halten. Zuletzt und vor allem, eine vierte, als viertes, heilige den Herrn Jesus Christus in deinem Herzen. Wie Petrus da schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Heiligt den Herrn Jesus Christus in eurem Herzen. Denn ein zerbrochenes Herz ist der Ort, wo Christus wohnt. Ihr erinnert euch an die Stelle in Jesaja, wo es sagt, der Himmel, die Ohren, alles ist mein. Die Erde ist der Schemel meiner Füße, aber da will ich wohnen, bei dem der zerbrochenen und zerschlagenen Herzens ist. Der Himmel und die Himmel sind nicht groß genug, um den allmächtigen Gott zu fassen. Er wohnt in einem zerbrochenen Herz. Das ist ein Herz, das Jesus über alles liebt und ehrt. Das ist ein Herz, das vor allem nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachtet. Das ist ein Herz, das vor allem danach trachtet, dem Herrn Jesus Christus wohl zu gefallen, in allem Denken, in allem Reden, in allem Fühlen, in allem Tun, das ihn liebt mit aller Kraft, mit allem Verstand, mit aller Seele, ganzem Herz. Nun, wenn jemand all das, was ich bisher gesagt habe, irgendwo, wenn jemand nicht davon berührt wird, wenn dich das kalt lässt und wenn du bei jedem dieser Punkte ein Wenn und Aber hast oder Vorbehalte oder Unbehagen fühlst und dann ist dein Herz nicht zerbrochen, dann bist du noch auf dem breiten Weg in die Hölle. Dann musst du noch darum ringen, dass Gott dein Herz zerbricht. Da musst du dich noch demütigen unter das Wort Gottes und dich vor dem Herrn Jesus jetzt beugen, ehe es zu spät ist und das Gericht über dich kommt. Bei Jesus ist Rettung. Und auch deswegen halten wir uns diese Wahrheit und Gewissheit des Todes und des kommenden Gerichtes vor Augen, weil es uns dazu treibt, dieses Evangelium zu verkündigen. Jetzt ist noch der Tag des Heiles. Jetzt ist noch Zeit, zu diesem Jesus zu kommen, seinen Namen anzurufen, Buße zu tun und bei ihm Leben zu finden. Warum willst du sterben? Komm zu Jesus. Er kam nicht für die Gerechten, die keine Fürsprecher brauchen, sondern für die, die ihre Sünden erkennen und ihr Unvermögen aus eigener Kraft zu Gott zu kommen. Und die das anerkennen und zu ihm kommen in aller ihrer Not. Einem zerbrochenen Herzen ist der Herr Jesus heilig und kostbar über alles. Und darum heilige den Herrn Jesus Christus in deinem Herzen. Bedenke stets, was er für dich getan hat. Halt dir das Kreuz vor Augen. Vergiss nicht, es war für deine Sünde, warum der Sohn Gottes dort sein Blut gab. Und bedenke auch, dass Christus sein Herz dir gegenüber nicht hart gemacht hat. Er hätte mit Recht auf dem Weg des Gerichtes dir begegnen können und dich für deine Sünde richten können. Gerecht hätte er dich richten können für deine Sünden, sodass du in Ewigkeit verloren gehst, aber hat sein Herz nicht hart gemacht. Sein Herz ist ihm gebrochen im Anblick deiner Verlorenheit und deines Elends. In Ezekiel 16 finden wir diese Worte, wo Gott spricht, da ging ich an dir vorüber und ich sah dich in deinem Blut zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Lebe. Das ist, was Gott sagt. Das ist, was er im Evangelium heute noch zu jedem sagt. Du zappelst in deinem Blute, du bist völlig hilflos wie ein kleines Baby, das direkt nach der Geburt hinaus auf die Straße geworfen wurde. Und da sehe ich dich in deinem Blute liegen und ich will, dass du lebst. Rufe den Namen des Herrn Jesus Christus an und lebe. Und dieses Evangelium hat Gott uns geschenkt. Und jeder, der heute errettet ist, kann sagen, ja, so war ich. Für die Ewigkeit hatte ich die Verdammnis verdient, aber er hat mich gesehen in meinem Blut und hat sein Blut gegeben für mich, damit ich errettet werde. So heiligen wir den Herrn Jesus Christus in unserem Herzen, wenn wir nicht vergessen, was er für uns getan hat. Mit ewiger Liebe hat er uns geliebt. Und darum vergiss nicht, was er dir getan hat. Das wird dein Herz weich und zerbrochen halten, denn ein zerbrochenes Herz ist vor allem ein Herz, das von Jesus erfüllt ist. Und so hat David recht und das Wort Gottes recht für alle Zeiten. Wenn es hier in diesem Psalm sagt, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Ich möchte Gott uns dazu segnen. Amen.